Herzlich willkommen bei Eriksen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Trump oder Harris? Das wird für einige Aktien und einige Sektoren zumindest mal kurzfristig durchaus einen Unterschied machen. Wie die Unterschiede aussehen, je nach Gewinner bzw. Gewinnerin, das möchte ich in der heutigen Folge gerne besprechen. Legen wir los! So, dieses Thema habe ich lange ausgespart, weil es am Ende des Tages natürlich auch hoch und runter besprochen wird, durchgekaut auf allen Medien, was ein Gewinner Trump oder eine Gewinnerin Harris für die Börse bedeuten könnte, ja, für die Weltwirtschaft, für die Politik und überhaupt für den Fortbestand der Menschheit. Kommen wir mal ein bisschen runter. Und ich habe es auch deshalb hier nicht permanent diskutiert, weil ich A, nicht weiß, wer die Wahl gewinnt, und weil es B, langfristig einen weitaus geringeren Einfluss auf unser aller Leben, aber auch auf die Börse haben wird, als man das jetzt in den Tagen und Stunden vorher so annehmen mag. Dennoch wird es kurzfristig einige Aktien und Branchen geben, die eher unter einem Gewinner Trump florieren werden, beziehungsweise die dementsprechend bei einer Gewinnerin Harris vielleicht dann auch Abschläge erleben. Und ich möchte ganz kurz mal zusammenfassen, worum es hier bei dieser Wahl eigentlich geht. Und ihr kennt mich. Normalerweise kämen jetzt ungefähr 30 Minuten, wo so ein bisschen dann auch meine eigene Meinung einfließt. Vielleicht auch viele Gedanken, die wenig mit der Börse zu tun haben. Aber weil hier zu diesem Thema wirklich schon reichlich gesagt wurde von allen Seiten, und vielleicht sogar von deutschen Medien, wenn man das kritisch anmerken darf, vielleicht sogar ein bisschen viel gesagt wurde, spare ich das heute aus. Worum geht es? Es geht um Unternehmenssteuern. Trump wird absehbar. Es gibt nicht jedes Wahlversprechen wird am Ende des Tages auch in die Realität umgesetzt. Ich glaube aber, diese beiden Wahlversprechen würden in die Realität umgesetzt. Momentan zahlen Unternehmen 21% Unternehmenssteuer. Trump möchte auf 15% senken.
And a reduction in the corporate tax rate from 21% to 15% solely for companies that make their product in America.
Kamala Harris auf 27% erhöhen. Das wird für einige Branchen einen Unterschied machen. Für viele Branchen, die derzeit den Verlauf der Indizes bestimmen, einen überschaubaren. An der Stelle übrigens der Hinweis, habe ich vergessen. Wer sagt, die letzten 60 Sekunden kommen mir irgendwie bekannt vor? Richtig, ich habe im Wesentlichen den Inhalt der heutigen Podcast-Folge auch gestern Abend im Eriksen-Kanal in einem Video besprochen. Also das hier, ich möchte niemanden dazu zwingen, mich dann doppelt noch dazu Tag auf Tag anzuhören. Also es gibt keine ganz neuen Erkenntnisse. Ich lese jetzt hier kein Skript ab. Warum? Weil ich ja gar kein Skript habe. Aber der Hinweis ist mir wichtig. Und dort habe ich im Video schon erläutert, dass es einen überschaubaren Einfluss hat auf Amazon, auf Google, auf Meta, auf viele Unternehmen, die eben hochgewichtet sind in den Indizes, auch eine Nvidia. Warum? Weil die aus unterschiedlichsten Gründen, die man durchaus kritisch beleuchten kann, wer das als Link Vogue bezeichnet, ist herzlich willkommen mit mir zu diskutieren. Aktuell hat es noch keiner wahrgenommen. Aus unterschiedlichsten Gründen macht es eigentlich keinen Sinn, dass diese Unternehmen teilweise extrem wenig Steuern bezahlen. Sie nutzen bestehende Steuerschlupflöcher aus. Übrigens, ein Warren Buffett und auch andere Milliardäre in den USA, wie heißt der Mann nochmal aus Shark Tank, Mark Cuban, haben gesagt, das kann eigentlich nicht angehen. Ja, das sind ganz klar Kapitalisten. Das sind vielleicht sogar Menschen, die aus unserer Sicht Vermögensaufbau akzeptieren würden in einem Ausmaß, wo wir sagen, ist das überhaupt notwendig? Also, Donald Trump ist sicherlich kein linker Sozi, aber selbst er sagt und eben viele auch andere, dass die dann eine effektive Steuerquote haben von 1, 2, 4% bei Milliardengewinnen. Das kann am Ende des Tages nicht sein, wenn gleichzeitig mittelständische Unternehmen auch in den USA eben die vollen 21% bezahlen, weil sie nicht die Chance haben, ihre Steuern so zu gestalten, indem sie Unternehmenssitze hier hinlegen, da hinlegen und so weiter. Deswegen wird es am Ende des Tages jetzt nicht zu massiven Abschlägen kommen, wenn eine Kamala Harris gewinnt. Und es wird auch nicht zu massiven Kursaufschlägen kommen, wenn ein Donald Trump gewinnt. Grundsätzlich ist die Börse derzeit etwas positiver gestimmt bei einem Sieger Trump. Da ist sie völlig rational. Der ist dann alles andere egal. Es geht dann nur um Kursgewinne und Kursverluste. Ich glaube allerdings auch, dass ein Harris-Dip, also sollte die Börse schwächer tendieren, aufgrund einer Siegerin Kamala Harris, dann wäre dieser Dip kaufenswert. Denn langfristig, und damit meine ich auch schon auf Sicht von Monaten, spielt es für die breite Börse keine Rolle. Das ist nicht die erste Wahl, wo die Welt von einer Schicksalswahl spricht, aber diesmal wirklich. Und dass das für viele einzelne Menschen und einzelne Unternehmen sich so anfühlt, das kann ich auch nachvollziehen. Und alles, was da an Gedanken mitschwingt, kann ich sowieso mal nachvollziehen. Aber für die Börse, das ist häufig, mal abgesehen von der einen oder anderen Ausnahmesituation, ein sehr rationaler und nüchterner Ort. Und es wird für den langfristigen Anleger schlicht keinerlei Rolle spielen. Insbesondere dann nicht, wenn er überwiegend in nordamerikanischen Aktien investiert ist. Das zeigt die Vergangenheit, das liegt aber auch wiederum an bestimmten positiven Zyklen, nicht an den Präsidenten. Leicht besser hat die Börse unter demokratischen Präsidenten performt, wenn wir jetzt alle Amtszeiten zusammenzählen, und etwas schwächer bei republikanischen. Aber auch da sind, ja, unter einem Präsidenten Obama lag das Wirtschaftswachstum bei 2,4%. Im Durchschnitt über die Amtszeiten bei Donald Trump lag das Wirtschaftswachstum bei 2,3%. Es ist am Ende des Tages für die großen amerikanischen Unternehmen nicht ganz so entscheidend, wer als Präsident im Weißen Haus sitzt. Momentan übrigens, ich glaube, das habe ich vergessen, wenn wir auf polymarket.com schauen, dann sehen wir hier eine Wahrscheinlichkeit von 54%, dass Donald Trump gewinnt, und eine Wahrscheinlichkeit von 46%, dass Kamala Harris gewinnt. Das Einzige, was man dazu sagen kann, ist, dass der Abstand wahrscheinlich nicht mal ansatzweise so groß ist. Und insbesondere nicht so groß, wie er zum Beispiel noch vor einer Woche dargestellt wurde, 10 Tagen, da lag in diesem Umfragetool Trump bei 66% und Kamala Harris bei 33%. Das ist völlig abwegig. Selbst die großen amerikanischen Medienhäuser sagen, die Umfragen, sie formulieren es anders, die Umfragen sind nichts wert, weil schlicht und einfach keiner teilnimmt. Und das ist natürlich dann gerade, wenn man da ein stimmiges Bild haben möchte, ist es ungeeignet. Das hat ja auch die letzte Wahl, auch die vorletzte Wahl schon gezeigt. Ja, eine Hillary Clinton lag uneinholbar vorne. Das hat die Börse ja für genau einen Tag überrascht. Da gab es den Trump-Dip und dann sind die Kurse durch die Decke gegangen, ohne dass der Mann überhaupt irgendwas sagen konnte. Und unter dem Aspekt, es dürfte sich um ein ganz, ganz knappes Ergebnis halten. Der einzige Markt, an dem wir das derzeit ablesen können, ja, die Aktienindizes war zum Ausklang der vergangenen Woche etwas schwächer, weil eben Trump momentan als der bessere Kandidat für die Börsen gilt. Wo wir es ein bisschen deutlicher gesehen haben, sind die Kryptos. Trump gilt als, und auch hier bitte denkt euch immer in Klammern dazu, es spielt mittel- und langfristig keine Rolle. Das ist meine feste Überzeugung, das gilt auch für Bitcoin und Co. Aber Trump gilt als freundlicher für die Kryptobranche, weil eben weniger Regulierung letztlich all sein gesamtes Wahlprogramm durchzieht. Kamala Harris hat aber auch nie davon gesprochen, sie würde Bitcoin und Co. jetzt verbieten. Aber wir sehen, dass der Bitcoin-Preis deutlich zurückgekommen ist in dem Maße, in dem Donald Trump in den Umfragen hier an Land verloren hat. So würde ich es mal formulieren. Ich glaube, ein Gary Gensler von der SEC, ja, der ein ziemlich kein verkappter, schon fast ein offener Gegner von Kryptos.
Is that the problem, though? It's not necessarily Bitcoin, the underlying asset, but more the froth and the potential for fraudsters to use it that has
been. Well, this is a field, Becky, that's been rife with fraud and manipulation. And look at all the bankruptcies.
Ich glaube, der Mann plant selbst nicht, dass hier noch allzu viel Amtszeit auf ihn wartet, egal ob unter Trump oder unter Kamala Harris. Also, machen wir weiter mit den großen Themen, bevor wir auf einige Werte zu sprechen kommen. Unternehmenssteuern haben wir. Regulation, ganz klar, unter Trump wird es weniger Regulierung geben. Das war schon 2016 in vielen Branchen so. Ich habe schon gesagt, das durchzieht sein Wahlprogramm. Bei Harris wird es etwas mehr Regulierung geben. Regulierung aus amerikanischer Sicht. Aus unserer Sicht, aus europäischer Sicht, ist das immer noch sehr laissez-faire. Also da müssen jetzt kaum Industriezweige Sorgen haben, dass es nun ganz schlimm wird. Es ist wahrscheinlich eher ein Erhalt des Status quo. Und das gilt eben auch für Krypto, etwas mehr Regulierung. Ganz ehrlich, Regulierung kann ja auch was Gesundes sein. Also ich weiß und ich wollte es heute weglassen und ich werde es weglassen, dass wir als Anleger darauf schauen, aber ich darf vielleicht einmal feststellen, dass es ja auch noch Wichtigeres gibt als Geldanlage. Und ich hoffe, dass nicht jeder zur Wahlurne geht, abhängig davon, was ist besser für meinen Geldbeutel. Ich kann es menschlich nachvollziehen, aber es gibt natürlich weitaus wichtigere Themen als steigt mein Bitcoin jetzt morgen oder nein. Aber ich werde nicht abschweifen. So. Energiepolitik, Energy Policy, ja, den Ausspruch, den man Trump zuordnen würde, der lautet Drill, Baby, Drill. Also, die amerikanische Öl- und Gasindustrie würde sich über einen Wahlsieger Trump freuen. Bei Harris muss man sagen, sie hat das Thema nicht großartig behandelt, also es wäre eher neutral. Foreign Trade Policy, also Zoll- und Tarifpolitik. Ganz klar, Donald Trump hat sich sehr deutlich geäußert, noch deutlicher als im Jahr 2016, beziehungsweise im Wahlkampf zur ersten Präsidentschaft. Ja, bisher ist es auch die einzige Präsidentschaft. Mehr Zölle. America first, und zwar in dem Fall auch gegenüber der ehemaligen NAFTA, also den Staaten Mexiko und Kanada. Wir kommen gleich noch zu den Trump-Gewinnern und Trump-Verlierern, ebenso von Harris. Aber das ist schon relativ deutlich. Bei Harris würde es vermutlich beim Status quo bleiben, außer gegenüber China. Beide, sowohl Trump auch Harris, haben verkündet, gegenüber China werden wir härter auftreten. Ich glaube, genauso wie am nächsten Punkt, das ist im Wesentlichen Wahlkampf. Ja, wir werden mehr Zölle, ich spreche jetzt nicht, es kann durchaus sein, dass wir mehr Zölle sehen gegenüber europäischen Staaten, gegenüber Kanada, gegenüber Mexiko. Man sieht das im Übrigen auch in den Aktienindizes. Auch der mexikanische Aktienindex ist relativ schwach gelaufen, ist mittlerweile ziemlich günstig geworden. Ja, ich spreche jetzt nur von China. Ich glaube, das ist Wahlkampf. Denn das ist das einzige Schwert, das ziemlich zweischneidig dasteht. China ist nach wie vor der wichtigste Handelspartner der USA. Und es ist jetzt nicht so, dass die USA eine Nation wären, die mit keinem mehr Handel führt. Das Gegenteil ist der Fall. Und man weiß aus der Vergangenheit, dass China zum Teil offensichtlich erkannt hat, anders lässt sich die Reaktion nicht erklären. Also die Schritte der USA waren deutlich drastischer als die Schritte Chinas. Und man könnte hier durchaus unterstellen, dass China gewusst hat, vorher waren vielleicht die Vorteile recht einseitig für uns. Mit anderen Worten, wenn die USA 2% hochgegangen sind mit den Zöllen, ist China nur 1% als Reaktion hochgegangen. Jetzt, wenn man sich die jüngsten Aussagen anschaut und interpretiert, mehr kann man ja nicht machen. Da muss man sagen, China hält die aktuelle Situation für in etwa einen Gleichgewichtszustand. Sollte also Trump, beziehungsweise sollten die USA auf die Idee kommen, die Zölle auf chinesische Produkte deutlich zu erhöhen, dann würde das im Umkehrschluss ziemlich sicher bedeuten, dass das Gleiche passieren würde mit amerikanischen Produkten auf dem chinesischen Markt. Und das schlägt wahrscheinlich auf die amerikanische Wirtschaft mindestens so hart durch wie auf die chinesische. Ob man das will, das ist, wenn man in die Vergangenheit schaut, nicht der chinesische Weg, diese Eskalationsstufen. Aber wir werden sehen, wie viel davon tatsächlich kommt. Selbst Harris hat ja gesagt, ja, wann immer Trump auf der Wahlkampfveranstaltung gesagt hat, China, wir wissen, wo unsere wirtschaftlichen Feinde liegen. Dann hat Harris sich bemüht. Es ist halt leicht, den Chinesen als Feind auszumachen. Ihr wisst, wie ich das meine. Was davon am Ende des Tages übrig ist, wir werden es sehen. Das wäre tatsächlich, sollte Trump oder sollte auch Harris die Zölle gegenüber China deutlich erhöhen. Zu diesem Zeitpunkt wäre das meines Erachtens wahrscheinlich aus dieser ganzen Gemengelage heraus das bärischste Szenario für die Börse. Kurzfristig, weil der Handel immer noch sehr ausgeprägt ist und dadurch geringer würde. Mittelfristig, weil, und ich glaube deswegen nicht, dass es das wahrscheinlichste Szenario ist, weil die Inflation in den USA relativ schnell wieder steigen müsste. Ja? Zölle sind, ich möchte es heute nicht zu lang werden lassen, Zölle sind inflationsfördernd. Wenn die Preise im Inland steigen, dann steigen im Inland auch die Löhne und Gehälter und so weiter. Das heißt, die Lohnpreisspirale reagiert relativ schnell auf solche Zölle. Wenn man also sagt, ich hole alles wieder nach Hause, dann klingt das ganz gut. Das ist aber immer preistreibend. Denn am Ende des Tages wird natürlich kein Unternehmen der Welt sich von der Politik diktieren lassen. Jetzt macht ihr das aber zum gleichen Preis wie vorher. Und wenn das Unternehmen weniger im Ausland absetzt, dafür mehr im Inland, aber am Ende das Gleiche oder mehr verdienen möchte, dann geht das ja nur über höhere Preise. Denn die Stückzahlen können ja nicht steigen. Das heißt, es muss steigen über den Preis. Deswegen sind unter anderem Zölle inflationsfördernd. Und wenn die Börse einpreisen müsste, dass die Inflation schnell zurückkäme, dann wäre das bärisch für den Aktienmarkt zu diesem Zeitpunkt. Das ist nicht eingepreist. Also, verschärfte China-Reaktionen, egal von wem, wären tatsächlich bärisch, auch mittelfristig. Dann ein weiteres Wahlkampfthema, Immigration. Die USA sind immer ein Einwanderungsland gewesen. Deswegen glaube ich, offiziell, Trump möchte das Ganze tighter machen, also möchte die Migration, natürlich sollen die Amerikaner aus Sicht von Trump zuerst den Job haben und so weiter. Er wäre hier sehr viel strenger. Das ist das, was er ankündigt. Harris hat sich dazu nicht groß geäußert. Ich glaube, dass es überwiegend Wahlkampf ist. Warum? Weil die USA immer ein Einwanderungsland waren, weil die USA nicht nur aber auch wegen ihrer demografischen Entwicklung Einwanderung brauchen. Das ist nochmal eine ganz andere Situation als in Europa. Bei uns wird, und das ist letztlich ein sehr unqualifizierter Begriff, von qualifizierter Einwanderung zu sprechen. Ich weiß, als Schlagwort kann man es mal stehen lassen. Die USA brauchen aber quer durch alle Sektoren Einwanderung. Sowohl in, entschuldigt den Begriff, in unqualifizierten Sektoren als auch in qualifizierten Sektoren. Es geht gar nicht anders. Das weiß Trump ziemlich genau, aber es ist natürlich ein tolles Wahlkampfthema. Wir erinnern uns daran, dass er ja die Mexikaner aus der Nachbarschaft, die ihre Katzen essen. Lassen wir so stehen. Und letzter Punkt, Schuldenpolitik. Lässt sich sehr einfach zusammenfassen. Unter Harris würde es mehr Schulden geben, ziemlich sicher. Unter Trump würde es noch deutlich mehr Schulden geben. Also more debt oder much more debt. So oder so in beiden Fällen. Die Ausgaben würden steigen, das ist jetzt schon sicher. Deswegen wird das Thema 2025, was ich aber heute nicht besprechen möchte, wird die Schuldenobergrenze sein. Denn im Januar ist es wieder soweit. Dann wird sie ziemlich sicher erhöht werden müssen. Und insbesondere, wenn Kamala Harris gewinnen sollte, dann gibt es sehr wahrscheinlich eine Situation, dass sie das nicht kann ohne den Senat und dementsprechend es zu einer Pattsituation kommt. Das könnte, erkläre ich nicht heute, bullisch sein für den Aktienmarkt, zumindest vorübergehend, weil sie dann quasi die Schatztruhe der USA braucht, um den Markt zu stützen und zu fluten. Die Situation hatten wir im Jahr 2023 mal, war sehr bullisch für den Aktienmarkt. So, konkrete Aktien unter Trump. Palantir, ganz großer Unterstützer von Trump, weniger Regulierung. Tesla, haben wir alle mitbekommen. Tesla und Elon Musk und Donald Trump sind gute Freunde. Und Donald Trump vergisst seine Freunde nicht, wie man zum Beispiel auch sieht an Las Vegas Sands. Kennt vielleicht kaum einer, ist ein großer Immobilienentwickler. Wer schon mal in Las Vegas war, das Venetian, dieses große Hotel, die sehen ja alle pompös aus und seien sie irgendwo zu Zeiten der Fugger entstanden, sind aber alle sehr neu. Und in der Tat auch sehr beeindruckend. Nicht nur wer den Film Ocean's 11 gesehen hat, weiß vielleicht, von welchem Lichtspiel ich da spreche. Las Vegas ist schon beeindruckend. Die Dame, 2021 ist ihr Mann gestorben. 2018 hat, wie heißt sie denn jetzt? Sheldon, Sheldon nicht. Das war ihr Mann, der ist gestorben. Wie heißt sie denn ihr Mann? Miriam Adelson. Die gehört zu diesem Unternehmen und gilt als die, offizielle Daten haben wir ja nicht, als die größte Einzelspenderin für den Wahlkampf von Donald Trump. Die Rede ist von 100 Millionen. Und nochmal, er hat ihr 2018 natürlich die Medal of Freedom verliehen für Spenden. Also wahrscheinlich, weil sie die schlicht verdient hat. Und Insofern könnte es durchaus sein, es gibt wenige Unternehmen, die man ganz klar Trump zuordnen kann, aber das ist ein Unterstützer. Würde mich nicht überraschen, wenn die Aktie zumindest positiv reagierte. Ich werde darauf nicht handeln. Ich kaufe mir keine Position in Las Vegas Sands, weil ich denke, die ist dann am nächsten Tag 4% fester. Ich sage es hier einfach nur, weil es natürlich eine ganz interessante Tatsache ist, wie viel Geld dafür so ein Wahlkampf fließt. So, was ebenfalls bullisch wäre, denn diese Maßnahmen, die Donald Trump plant hinsichtlich der Zölle, wenn es Verlierer gibt, gibt es natürlich auch Gewinner. Das wäre der Russell 2000. Da finden sich überwiegend amerikanische Unternehmen, die viel, also eine deutliche Kategorie kleiner und die überwiegend auf dem amerikanischen Markt tätig sind und nicht so sehr abhängig vom Export. Der Russell 2000 könnte profitieren, sollte Donald Trump gewinnen, könnten auch die Kryptos positiv reagieren. Und als kleiner Außenseiter-Witz, würde ich mal sagen, ihr habt es vielleicht mitbekommen, es war so im Gespräch, ob das tatsächlich passiert, weiß ich nicht, dass Elon Musk vielleicht der Vorsitzende des Department of Government Efficiency sein wird. Also einer, der mit harter Hand mal wirklich unnötige Ausgaben wegradiert. Das versteht das Volk, das will das Volk. Und wir wissen natürlich nicht, ob es dazu kommt, aber Department of Government Efficiency könnte man wie abkürzen. D-O-G-E ergibt Doge und damit die Kryptowährung, mit der Elon Musk hin und wieder schon Schlagzeilen gemacht hat. Also, sollte er gewinnen, das ist jetzt eine pure Spekulation, die ich keinem empfehlen würde, dann könnte ich mir vorstellen, dass Doge davon auch profitiert. Punkt. Ich lasse es mal so stehen. Sollte Kamala Harris gewinnen, dann könnte sich der mexikanische Aktienindex wieder erholen. Dann sollten insbesondere, könnte es zu Aufschläge geben in Europa. Ja, weniger Zölle, weniger aggressiv. Insbesondere müsste man dann den Markt Südkorea nennen. Südkorea ist stark vom Export abhängig, auch vom Export in die USA. Und was auf der einen Seite belastend wäre, nämlich Zölle, könnte auf der anderen Seite zu einer Entlastung auch im Kurs führen, wenn diese hohen Zölle eben nicht mehr drohen. Und finally, positiv reagieren könnte in einem Falle des Wahlsieges von Kamala Harris auch Öl, auch wenn Donald Trump der Öl- und Gasindustrie in den USA zugetan ist, heißt das natürlich aber auch, ja, Drill Baby Drill, dass das Angebot kurzfristig steigen könnte, beziehungsweise der Markt impliziert dann diese Reaktion und mehr Angebot bedeutet natürlich sinkender Ölpreis. Würde ich mich nicht festlegen, aber ich dachte, ich bring's hier mal mit rein. So, das war's für heute. Den Rest wissen wir dann hoffentlich. Können wir uns eigentlich nur wünschen, auch als Anleger, aber insbesondere auch als Menschen, die sich nicht nur mit einem Thema beschäftigen wollen. Also hoffen wir mal, dass wir irgendwann morgen wissen, wer die mächtigste Person dann auf diesem Planeten sein wird. Und nochmal, die mittel- und langfristige Geldanlage wird es nicht weiter beeinflussen. Andere Themen des Alltags. We will see. Wir sind sowieso nicht gefordert. Wir sind aufmerksame Beobachter, vielleicht auch hin und wieder belustigte Zuschauer. Also, es wird spannend. Wir schauen es uns an. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wieder hörten. Bis dahin alles Gute, dein Lars.